Was passt am Bundesopfertag besser, als eine Predigt über Geld zu halten? Und manche von euch, die schon länger in der Gemeinde unterwegs sind, da sehe ich es ja geradezu rattern jetzt in den grauen Gehirnzellen, dass ihr denkt, okay, ich weiß schon, diese Gemeinde braucht mal wieder Geld. Und bevor die Gemeinde in die roten Zahlen abrutscht, da sagt die Gemeindeleitung dem Pastor, hör mal Holger, sag mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal über Geld gepredigt? Und weil das vielleicht schon eine Weile her ist, ahnt man, das könnte mal wieder dran sein. Und dann wissen die Insider, ahnen vielleicht, oh, dann geht's jetzt gleich wahrscheinlich um so herrliche Themen wie den Zehnten, 10% der Einkünfte, aber alles doch bitteschön ganz freiwillig, denn einen fröhlichen Geber hat Gott doch lieb. Wenn ihr jetzt so ein Unbehagen im Bauch spürt, so ein ähnliches Unbehagen spüren manche jeden Sonntag, wenn es um die Kollekte geht. Denn in jedem unserer Gottesdienste gibt es ja so einen Teil, da geht es irgendwie ums Geld, die Sammlung. Und für manche ist die Sammlung des Geldes im Gottesdienst eine der unpassendsten Ideen, die irgendwann mal wer gehabt haben kann, weil in dem Denken passt Geld und geistliches Leben überhaupt nicht zusammen. Lass es uns bloß schnell abhaken und hinter uns bringen, dass wir zu dem Eigentlichen kommen können. Und bloß nicht während eines Liedes. Und okay, im besten Fall als notwendiges Übel, aber ehrlich gesagt, wo man die Kollekte auch platziert, man hat immer den Eindruck, irgendwie im Fluss, das stört sie. Ich war ganz überrascht, ich habe in der Vorbereitung ein Video gesehen aus einer Gemeinde in der Ivory Coast, Elfenbeinküste. Wisst ihr, wie das da mit der Kollekte läuft? Da wird die während der Lobpreiszeit als Dankopfer tanzend und singend nach vorne gebracht und eingelegt. Ich habe mit unserem Leitungsteam schon kurz gescherzt. Sie meinten, ob ich dann im Tütü hier vorne rumstehen würde und das machen. Nein, keine Sorge, unsere Kultur ist etwas anders. Ich habe übrigens in einer Gemeinde gearbeitet, die sammelten überhaupt keine Kollekte ein. Das gab's da nicht. Und ich kann sagen, das hat auch funktioniert. Über 90 Jahre bestand diese Gemeinde, keine kleine Gemeinde. Hatten zwei Hauptamtliche am Start, hatten einen großen missionarischen Einsatz und hatten einen Gesamthaushalt von über 200.000 Euro pro Jahr. Und dann kamen mehr und mehr Gäste in den Gottesdienst und die fragten ständig nach der Kollekte. Die vermissten die Kollekte. So hat es den Eindruck, sie wollten irgendwie Eintritt zahlen. Klar, den Service, den man mitnimmt, da möchte man auch ein paar Euro für abdrücken. Sie wussten nicht, wo sie ihr Geld loswerden sollten. Dann gaben sie es dem Empfangsdienst nachher in die Hand oder sie gaben es in dem Pastor und der musste irgendwo sehen oder sie knuddelten es in kleine Dinger und legten es so auf die Fensterbänke in die Ecke und die Putzfrau hat's gefunden und wir haben irgendwann gesagt, das ist ja so nervig, da fangen wir doch an, kaufen uns mal Kollektenbeutel und führen eine Sammlung durch. Ihr Lieben, ihr wisst ja, was das eigentliche Problem mit der Kollekte ist, oder? Das ist so wie mit Fritzchen und mit seinem Hund Pfiffi. Also Fritzchen wollte am Mittagstisch dem Pfiffi ein Stück Fleisch abgeben. Und als die Mutter sah, was er da vorhatte und wie groß das Stück war, hat sie gesagt, halt, stopp! Und dann sagte Fritzchen zu Pfiffi, ach, Pfiffi, es sollte ein Opfer werden, aber es ist doch nur eine Kollekte geworden. Nun will ich heute keine Kollektenpredigt hier halten, sondern wir wollen sehen, was sagt Jesus denn zu dem Thema? Und sagt er überhaupt was dazu? Viele sind ganz überrascht, wenn sie in der Bibel entdecken, wie oft es dort um Geld und Besitz geht. Im Neuen Testament sind uns 29 Gleichnisse von Jesus überliefert und in 13 dieser Gleichnisse, das ist ja fast die Hälfte, da geht es um den Umgang mit Geld und Besitz. Warum war Jesus dieses Thema so wichtig? Also was ich euch jetzt schon sagen kann, es ist ihm nicht deshalb wichtig, weil er die Kohle für sich haben will, um zum Beispiel einen schnelleren Esel zu kaufen, sondern es geht ihm um uns. Es geht ihm um unser Leben. In der Bergpredigt, um diese Stelle geht es heute, in der Bergpredigt stoßen wir auf eine der Stellen, die uns etwas ganz Grundsätzliches darüber mitteilt, was Jesus zum Thema Geld zu sagen hat. Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21 und Vers 24. Jesus sagt: Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Mein Schatz, sagt Gollum beim Herrn der Ringe, Tolkiens großartiger Trilogie. Gollum, diese tragische Figur, an der man so sehr die Wahrheit dieser Worte von Jesus ablesen kann. Welche Macht Besitz über einen gewinnen kann. Was tun Leute nicht alles für Geld? Jesus macht hier in dieser Stelle das Geld zu einer Frage der Anbetung. Krasse Geschichte, oder? Und da ist er ziemlich radikal. Entweder oder, sagt er. Beides zugleich geht nicht. Und das macht er eben nicht deshalb, weil Gott mal gerade wieder knapp bei Kasse wäre und er unser Geld bräuchte, sondern weil der Umgang mit Geld zeigt, an wen wir wirklich glauben. Niemand kann zwei Herren dienen. Jesus erinnert hier daran, was es bedeutet, zu sagen, ich glaube. Zumindest nach biblischem Konzept bedeutet Christsein, zu Jesus gehören, zu glauben, nämlich mich mit diesem Jesus zu verbinden, ihn Herr sein zu lassen. Wer im griechischen Grundtext nachschaut, da steht an dieser Stelle hier, das ist vom Sklavesein die Rede. Und das ist wichtig zu verstehen, was damit gemeint ist, weil in unserer heutigen Berufswelt kann man durchaus zwei Herren haben. Ich kenne mehrere Leute, die haben zwei Jobs. Ist ganz normal. Und du kannst in beiden Jobs durchaus gute Arbeit leisten und dem gerecht werden, was dein Chef von dir verlangt. Anständige Arbeit in zwei oder manchmal sogar auch drei Berufen abzuliefern, ist keine Frage. Aber Jesus spricht eben nicht von der Arbeitskraft, sondern vom Sklave sein. Und Sklave sein bedeutet in der Antike, dieser Sklave war Eigentum seines Herrn. Er gehörte ihm mit Haut und Haaren. Ein Sklave konnte nicht gleichzeitig zwei Herren gehören, das geht gar nicht. Und darum dieses klare Entweder oder. Entweder oder. Anders als den ersten Hörern, die damals Jesus zuhörten bei der Bergpredigt, denen war das sofort klar. Die wussten das, kannten dieses Konzept. Heute müssen wir es erklären und sagen, hey, guck rein in die Bibel, wie meint Jesus das denn hier? Ich finde, die Volksbibel hat diese Stelle fantastisch treffend übertragen. Das verstehen auch wir sofort. Matthäus 6, Vers 24 nach der Volksbibel. Dort steht, niemand kann in zwei Mannschaften gleichzeitig spielen. Wenn er für die eine kämpft, kann er nicht auch noch für die andere ein Tor schießen. Genauso wenig könnt ihr für Gott und für das Geld kämpfen. Es geht nur eins von beiden. Es ist ein paar Jährchen her. Da sorgte der Fußballspieler Raphael van der Vaart für ziemlichen Ärger. Er spielte damals für den Hamburger Sportverein, wollte aber unbedingt wechseln zum FC Valencia. Und während er also noch bei den Hamburgern unter Vertrag war und sogar als Kapitän spielte, da zog er das T-Shirt an von Valencia und ließ sich von einer spanischen Zeitung im Trikot von Valencia fotografieren. Diese Provokation, die fanden nicht nur die HSV-Fans ziemlich daneben. Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann in zwei Mannschaften gleichzeitig spielen. Das schließt sich aus. Und so sagt Jesus, so ist das auch mit dem Geld. Und er nennt das Geld hier den Mammon. Er gibt diesem Geld quasi schon die Bezeichnung eines Götzen, weil es solche Macht über uns entwickeln kann. Jesus sagt, das schließt sich aus. Entweder Gott oder Geld. Entweder Jesus oder Mammon. Beides zusammen geht nicht. Dahinter steckt eben dieses Konzept des Glaubens, das sagt, wenn ich mich zu Jesus bekenne, dann sage ich damit, Jesus, ich gehöre dir. Ich spiele in deiner Mannschaft. Ich schieße für dich die Tore. Du bist in meinem Leben die Nummer eins. Du hast das Sagen. Dieses Verständnis von Glauben ist etwas anderes als die weit verbreitete Einstellung heute, dass Glauben heißt, eine Existenz Gottes zu bejahen und einigermaßen nett zu den Mitmenschen zu sein. Glauben heißt, Jesus ist die Nummer eins. Jesus hat das Sagen. Und dann beginnt ein lebenslanger Lernprozess, ein Wachstumsprozess, die Heiligung unseres Lebens. Und zu diesem Lernprozess gehört auch der Umgang mit unserem Besitz und mit unserem Geld. Aber er beginnt im Herzen. Er beginnt mit der Entscheidung, in welcher Mannschaft will ich spielen. Was hier über das Geld gesagt wird, das gilt übrigens für alle Fragen der Lebensführung. Das ist genauso, wenn Christen über die Fragen der Sexual- und Eheethik reden. Es ist genauso, wenn Christen darüber reden, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Der tiefste Grund unseres Handelns liegt in der Beziehung zu Jesus. Dass der, der ihm gehört, der sagt, Jesus, ich bin dein. Dass der gleichzeitig mit sagt, Jesus, ich will dich mit meinem Tun ehren. Ich will tun, was du sagst. Und wo es Punkte gibt, wo wir merken, dass wir da in Bereichen unseres Lebens das noch gar nicht so auf dem Schirm haben, da ist dieses biblische Prinzip der Umkehr dran. Zurück auf die Spur, die Jesus legt. Wie wird das nun praktisch? Was ist die Lösung? Was hilft uns denn, wenn es um Geld und Besitz geht, zu einer Veränderung unseres Herzens? Die gute Nachricht ist die, dass Jesus hier nicht nur vor der Gefahr warnt, das Falsche zum Gott zu machen, sondern dass er auch konkret sagt, wie es besser geht, einen Ausweg zeigt. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Also was ich damit sagen will, um so einen Vergleich zu nehmen, unser Umgang mit Geld und Besitz ist einerseits wie ein Thermometer, das die Temperatur unseres Herzens Gott gegenüber misst und zeigt. Und gleichzeitig ist es nicht nur ein Thermometer, sondern auch ein Thermostat, mit dem ich an dieser Temperatur etwas verändern kann, wenn Jesus sagt, sammelt euch lieber Schätze bei Gott. Wie ein Thermostat, das die Temperatur unseres Herzens verändert. Darum geht's, da wo wir für Gottes Sache geben, egal ob Kollekte mit Bargeld oder online. Da, wo wir Gott für Gottes Sache geben, prägt das unser Herz für ihn. Da wachsen wir in der Großzügigkeit. Da werden wir ihm, diesem einzigartig großzügigen und freigebigen Gott, ähnlicher. Ihr Lieben, wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und wenn Christen Abendmahl feiern, was machen wir denn da? Da führen wir uns doch neu vor Augen, dass wir den Gott verehren, der um unsertwillen arm geworden ist, damit wir reich sein können. Ihm wollen wir folgen, dazu sind wir berufen. Und von ihm wollen wir lernen, was es heißt, großzügig zu geben. Wo wir uns an seinem Opfer für uns orientieren, da verstehen wir auch, dass dieses Geben etwas ganz anderes ist, als nur das abzugeben, was sowieso übrig geblieben ist. Es geht um Rares für Bares oder sammelt euch Schätze im Himmel, weil dort euer Herz ist. Wir haben jetzt vor der Abendmahlsfeier eine Zeit der persönlichen Stille. Eine Zeit, wo jeder für sich mit Jesus darüber sprechen kann, sich nochmal fragen kann, hey, wie sehe ich das eigentlich mit dem Geben? Und ist meine Sicht des Gebens identisch mit der Sicht, Jesus, die du hast? Eine Zeit, wo wir fragen können, wann habe ich eigentlich zuletzt mit dir, Jesus, über meine Finanzen gesprochen? Passt das, was ich für den Bau deines Reiches gebe, zu dem, was ich für mich selbst habe? Ist ja nicht so, als ob der Herr uns nicht auch für uns und für das, was wir brauchen, reichlich gönnt und gibt. Stimmt einfach das Verhältnis? Der biblische Zehnte kann da eine erste Orientierung geben. Wir haben nun eine Zeit, ein paar Augenblicke der persönlichen Stille für diese Fragen. Lieber Herr Jesus Christus, du redest mit uns auch übers Geld und fragst dabei nach unseren Herzen. Danke, dass du als der fragst, der alles für uns gegeben hat. Der arm wurde für uns und den Reichtum, den er in Gottes Herrlichkeit hatte, zurückgelassen hat. Und nun fragst du nach dem, was wir beitragen, um uns in unser Herz in dir festzumachen, von deiner Großzügigkeit zu lernen und darin zu wachsen. Ich bitte dich darum, Herr, dass jeder von uns da dein Reden für sich hört und dass das, was wir jetzt hören und gehört haben, zu konkreter Tat wird, zu einer Handlung wird. Und danke dafür, dass das Leben mit dir ein befreites und frohes Leben ist. Amen. Wenn wir Abendmahl feiern, laden wir ein, nach vorne zu kommen an den Tisch des Herrn. Ich erkläre kurz für unsere Gäste, wie wir das machen. Wir haben dann zwei Gruppen, ungefähr so 10 Personen, kommt nicht alle auf einmal. Es gibt mehrere Durchgänge, mindestens 5 oder 6. So könnt ihr gucken, ihr müsst nicht beim dritten Mal schon alle hier vorne gewesen sein. Und dann gibt es hier auf der Seite, wo die Musiker sind, gibt es den Traubensaft in großen Kelchen und auf der Seite zum Hof hin gibt es den Traubensaft in kleinen Einzelkelchen. So kann sich jeder für die Kelchform entscheiden, die ihm am sympathischsten ist. Wenn die erste Gruppe das Brot und den Traubensaft genommen hat, wird sie mit einem Bibelwort wieder verabschiedet, nimmt Platz und die nächste Gruppe kommt nach vorne. Während unserer Abendmahlszeit besteht die Möglichkeit, für sich beten zu lassen, sich segnen zu lassen. Die Mitarbeiterinnen findet ihr hier irgendwo am Rand des Raumes. Sie haben Namensschilder an, sprecht sie einfach an und nennt euer Anliegen. Der Zugang hier ist barrierefrei. Wir stehen hier unten vor der Bühne. Alle sind herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Das gilt auch für euch hier oben auf der Empore und in den Nebenräumen. Passt die Runde ab, die für euch günstig ist und kommt dazu. Wer nun gar nicht nach vorne kommen mag, der kann kurz ein Handzeichen geben, wenn 2 Mitarbeiter durch die Reihen gehen mit Brot und Traubensaft. Da gibt es dann auch einen Bringdienst. Was das Abendmahl ausmacht, das hat der Apostel Paulus gesagt in den Einsetzungsworten, wo er davon redet, dass das Abendmahl Ausdruck dessen ist, was Jesus für uns getan hat. Darum ist die persönliche Voraussetzung die, dass jemand das für sich angenommen hat, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir bereit sind, nun auch aus der Vergebung heraus zu leben. Wer in dieser Frage keine Gewissheit hat oder aus irgendeinem anderen Grund heute nicht am Abendmahl teilnehmen möchte, der kann einfach auf seinem Platz bleiben und erlebt trotzdem die Atmosphäre, die besondere Atmosphäre auch der Mahlfeier hiermit. Nun hören wir auf diese Einsetzungsworte aus dem 1. Korintherbrief und ich bitte, soweit das möglich ist, dazu aufzustehen.